aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world. Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Israel startet Luftangriffe im Ost-Libanon und verstößt gegen Abkommen. PT Inalum verzeichnet im Jahr 2024 die höchste Produktion von 263.195 Tonnen. Eine UN-Sonderberichterstatterin sagt, dass Bashar al-Assad vor dem ICC angeklagt werden muss. Präsident sagte, Begrüßen der Weihnachten im Geiste des Friedens und der indonesischen Einheit. Indonesiens Verkehrsminister sorgt für einen reibungslosen Transport am Ende des Jahres. PT Pupuk Indonesia ist bereit, ab dem 1. Januar 2025 subventionierten Dünger zu vertreiben. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Israelische Streitkräfte starteten am Mittwoch, den 25. Dezember, Luftangriffe auf die Bekaa-Region im Osten des Libanons, die ersten seit einem Waffenstillstandsabkommen im vergangenen Monat. Dies teilten libanesische Medien mit. Der Angriff zielte auf das Gebiet zwischen den Städten Talia und Hitsina im Bezirk Baalbek. Teilte die staatliche Nachrichtenagentur NNA mit. Bis zur Veröffentlichung der Nachricht gab es keine Berichte über Opfer oder Schäden. Die libanesischen Behörden haben seit Inkrafttreten des Waffenstillstands am 27. November, nachdem Israel und die libanesische Gruppe Hisbollah 14 Monate lang gekämpft hatten, rund 300 Verstöße Israels gegen den Waffenstillstand gemeldet. Der libanesische Premierminister Najib Makati forderte am Dienstag, den 24. Dezember, das Komitee zur Überwachung des Waffenstillstands auf, Druck auf Israel auszuüben, damit es aufhört, gegen das Abkommen zu verstoßen. Daten des libanesischen Gesundheitsministeriums zeigen, dass seit dem israelischen Angriff auf den Libanon am 8. Oktober 2023 mindestens 4063 Menschen getötet wurden, darunter Frauen, Kinder und Gesundheitspersonal, während 16.663 weitere verletzt wurden. PT Indonesia Asahan Aluminium verzeichnete zum 22. Dezember 2024 eine Aluminiumproduktion von 265.546 Tonnen oder gekürzt MT und übertraf damit den bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2014. Mahyaruddin Ende, Leiter der Corporate Secretary Abteilung von Inalum, sagte am Mittwoch in Medan, dies sei der höchste Erfolg aller Zeiten. Dieser höchste Rekorderfolg sei Ausdruck des starken Engagements von Inalum, den nationalen Aluminiumbedarf zu decken. Er sagte, dass Inalum neben der Produktion auch den höchsten Aluminiumabsatz von 263.195 Tonnen verzeichnete und damit den bisherigen Rekord von 260.651 Tonnen aus dem Jahr 2013 übertraf. Darüber hinaus gelang es in allem auch von Wood Mackenzie den Quadrat ersten Platz im World Class Smelter Cost Management zu erreichen, was seine operative Exzellenz widerspiegelt. Dieser Erfolg ist ein Beweis dafür, dass Inalum auf dem richtigen Weg ist, das Downstream-Programm der Regierung umzusetzen und seine Rolle als Rückgrat der indonesischen Aluminiumindustrie zu stärken, sowie das Erreichen der Aluminium-Selbstversorgung in der Zukunft zu unterstützen und die Vision eines goldenen Indonesien im Jahr 2045 zu verwirklichen. Die UN-Sonderberichterstatterin Alice Jill Edwards erklärte, dass der gestürzte ehemalige syrische Präsident Bashar al-Assad wegen der von ihm in Syrien begangenen Verbrechen vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden sollte. In einem Bericht von Antara aus Anadolu vom Mittwoch, den 25. Dezember, erinnerte er nicht nur die neue syrische Regierung daran, das internationale Strafgerichtshof-Statut zu ratifizieren, sondern forderte auch andere Länder auf, Assad wegen der von seinem früheren Regime begangenen Verbrechen vor dem ISTGH zu verklagen. Die Sonderberichterstatterin für Folter und grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder Strafe sagte, das Assad-Regime wende Foltertaktiken an, um die Gesellschaft zu kontrollieren, Angst zu schüren und Oppositionsgruppen zu unterdrücken. Sie erklärte, dass die nach dem Regimewechsel in Syrien aufgedeckten Verbrechen im Einklang mit dem 2011 erstellten Dokument des UN-Sonderberichterstatters stünden. Edwards betonte die Bedeutung unabhängiger und unparteiischer Untersuchungen aller internationalen Verbrechen, einschließlich der von Bashar al-Assad und seinem Regime begangenen. Die UN-Sonderberichterstatterin schlug außerdem vor, für Syrien ein gemischtes Tribunal mit nationalen und internationalen juristischen Elementen zu bilden. Dieses Gerichtsmodell wurde verwendet, um Fälle in Kambodscha und Sierra Leone zu verhandeln. Der indonesische Präsident Prabowo Subianto lädt alle Menschen ein, Weihnachten im Geiste des Friedens, der Harmonie und des Wohlstands im Einklang mit den gemeinsamen Werten der indonesischen Nation zu feiern. Über den offiziellen Instagram-Account @PräsidentRepublikIndonesia am 25. Dezember lud Präsident Prabowo alle Parteien ein, Weihnachten mit neuem Geist zu feiern, um ein friedliches, harmonisches und wohlhabendes Indonesien zu schaffen. In dem Upload übermittelte der Präsident auch frohe Weihnachtsgrüße an alle Christen im Land und betete dafür, dass Frieden und Weihnachtsfreude immer in den Herzen der Menschen leuchten. Der Präsident hofft, dass der Weihnachtsmoment eine Inspiration werden kann, um die Einheit und Brüderlichkeit inmitten der Vielfalt Indonesiens zu stärken. Darüber hinaus lud er die Öffentlichkeit ein, Weihnachten zu einer Gelegenheit zu machen, den Geist zur Verwirklichung der großen Vision des Landes, des goldenen Indonesiens 2045, zu kultivieren. Im Einklang mit dem Präsidenten hofft auch Vizepräsident Gibran Rakabuming Raka, dass diese Weihnachten dem gesamten indonesischen Volk Frieden bringen wird. Indonesiens Verkehrsminister Dudi Purwagandi sorgt durch sektorübergreifende Zusammenarbeit für einen reibungslosen Transport am Ende des Jahres, insbesondere um den Fluss der Überfahrten im Hafen Merak während der Weihnachten 2024 und des Neujahrs 2025 zu verwalten. In einer Erklärung in Jakarta am Mittwoch, den 25. Dezember, sagte der Verkehrsminister, dass eine Zusammenarbeit zwischen den Ministerien der indonesischen Streitkräfte TNI, der indonesischen Polizei, Polri und den Hafenbetreibern dringend erforderlich sei, damit die Dienstleistungen optimal bleiben und die öffentliche Sicherheit gewährleistet sei. Der Minister sagte, dass die Bewältigung des Kreuzungsstroms von Passagieren und Fahrzeugen im Hafen Merak erforderlich integrierte vorausschauende Schritte sei. Dann wurden im Rahmen einer strategischen Politik zur Reduzierung der dichten Betriebsbeschränkungen für den Güterverkehr mit drei oder mehr Achsen eingeführt. Die staatseigene Düngemittelfabrik PT Pupuk Indonesia ist bereit, ab dem 1. Januar 2025 subventionierten Dünger zu vertreiben, nachdem ein Beschaffungs- und Vertriebsvertrag zwischen dem Landwirtschaftsministerium und Pupuk Indonesia unterzeichnet wurde. Der Vermarktungsdirektor von Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh, bestätigte in seiner Erklärung am Mittwoch, den 25. Dezember in Jakarta, dass Pupuk Indonesia als Staatsbetrieb BUMN, der die Aufgabe der Produktion und Verteilung von subventionierten Düngemittel wahrnehme, bereit sei, diese Aufgabe zu übernehmen. Demzufolge kann Pupuk Indonesia ab dem 1. Januar 2025 subventionierte Dünger an rund 14,7 Millionen Landwirte verteilt. Bis zum 23. Dezember 2024 hat das Unternehmen die Verteilung von subventioniertem Dünger in Höhe von 7,25 Millionen Tonnen bzw. 100,5% des von der Regierung festgelegten Vertrags erreicht. Der Regierung ist es gelungen, die Bürokratie der Verteilung zu vereinfachen, damit registrierte Landwirte ab 1. Januar 2025 subventionierten Dünger einlösen können. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig, bei einer Temperatur von 25 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 63 bis 91%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Diplomatische Ecke mit dem Titel Die Vertreter von MPR RI trifft Generalsekretär der World Muslim Liga. Die Vertreter der Indonesischen Volksversammlung MPR RI trafen sich am Samstag, den 21. Dezember in Mekka, Saudi-Arabien, mit dem Generalsekretär der World Muslim Liga, Sheikh Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa. Wie aus einer Pressemitteilung des Indonesischen Generalkonsulats in Jeddah, Saudi-Arabien, vom Samstag, den 21. Dezember hervorgeht, bestanden die Vertreter der Indonesischen Volksversammlung aus dem MPR-Vorsitzenden Ahmad Muzani, dem MPR-Vizevorsitzenden Abchandra Muhammad Akbar und der MPR-Abgeordnete Himmatul Aliyah. An diesem Treffen nahm auch der indonesische Generalkonsul in Jeddah, Yusron Ambari, teil. Während des Treffens diskutierten sie über die Bedeutung des Konzepts eines gemäßigten Islam als Grundlage für die Bewältigung der Herausforderungen der Zeit. Darüber hinaus haben sie auch Fragen im Zusammenhang mit dem Weltfrieden und gemeinsamen Bemühungen zur Verbreitung islamischer Werte hervor, die auf globaler Ebene ein Segen für die gesamte Natur sind. Während des Treffens ging der Vorsitzende der Indonesischen Volksversammlung, Ahmad Muzani, auf die Beschleunigung und das Wachstum überlegener Menschen in Indonesien ein, insbesondere angesichts des demografischen Bonus im Hinblick auf die Vision eines goldenen Indonesiens 2045. Aus diesem Grund hofft Musani auf eine stärkere Zusammenarbeit im Bildungsbereich mit der Weltmuslimliga. Ein weiteres Thema, das Aufmerksamkeit erregt, ist die volle Unterstützung von Generalsekretär Al-Isa für den Bau des Rasulullah-Museums in Indonesien. Das Museum, das die Geschichte des Lebens des Propheten Muhammad erzählt, soll in Nordjakarta gebaut werden. Die Initiative zum Bau des Rasulullah-Museums wurde von Präsident Prabowo Subianto genehmigt. Unterdessen sagte Al-Isa, dass der Besuch der Vertreter der Indonesischen Volksversammlung sehr wichtig sei, um die Zusammenarbeit und Brücken für den Einsatz für den Weltfrieden aufzubauen. Seiner Meinung nach ist Indonesien ein gutes und erfolgreiches Beispiel für die Wahrung der Vielfalt, die nationale Einheit bewahren kann. Nach Angaben der indonesischen Botschaft in Jeddah war dieses Treffen ein wichtiger Moment, um die Beziehungen Indonesiens zur islamischen Welt in verschiedenen strategischen Aspekten zu stärken. Dieses Treffen spiegelt die gemeinsame Verpflichtung wider, den Islam zu einer Quelle globaler Lösungen zu machen, nicht nur für Muslime, sondern für die ganze Welt. Es wird erwartet, dass diese Zusammenarbeit Indonesiens Rolle als Land mit der größten muslimischen Bevölkerung bei der Unterstützung von internationalem Frieden und Harmonie stärkt. Liebe Zuhörer, das war Diplomatische Ecke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 26. Dezember. Liebe Zuhörer, wir beginnen mit dem Erdbeben von BAM im Iran am 26. Dezember 2003. Am 26. Dezember 2003 ereignete sich im Iran ein tektonisches Erdbeben mit einer Stärke von 6,6. Das Erdbeben erschütterte die Altstadt BAM, die in der Provinz Kerman liegt, einschließlich der mehr als 200 Jahre alten Weltkulturerbestätte Ark-e-Bab-Festung. Das Epizentrum lag etwa 10 Kilometer unter der Erdoberfläche. Das Beben dauerte nur einige Sekunden, aber die Auswirkung war sehr groß. Diese Katastrophe forderte 26.000 Todesopfer und mehr als 30.000 wurden verletzt. Die hohe Zahl der Todesopfer wurde hauptsächlich von nicht erdbebensicheren Gebäudestrukturen verursacht. Willkommen nun zum Ereignis am 26. Dezember 2004, dem Erdbeben und dem Tsunami von Aceh. Das heftige Erdbeben mit einer Stärke von 9,1 bis 9,3 erschütterte Aceh, Indonesien. Das Epizentrum befand sich im Indischen Ozean, ca. 160 km westnördlich Aceh. Dieses Ereignis war das drittgrößte Erdbeben in der Welt seit den 1900er Jahren. Das Beben dauerte 10 Minuten in einer Tiefe von etwa 30 km unter dem Meeresspiegel und verursachte eine massive Massenbewegung und einen großen Tsunami. Das Erdbeben und Tsunami in Aceh töteten mehr als 200.000 Menschen in einigen Ländern in Südostasien, Südasien und an der ostafrikanischen Küste. Die meisten Opfer stammten aus Aceh. Mehr als 500.000 Menschen wurden verletzt und mindestens 1,7 Millionen Menschen wurden obdachlos. Die hohe Zahl der Opfer wurde dadurch verursacht, dass es auf dieser Zeit kein Tsunami-Frühwarnsystem gab, sodass die Menschen keine Zeit hatten, sich zu retten. Wir beenden unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Gedenktag der Freiwilligen des Roten Kreuzes Indonesiens. In Indonesien gibt es einen Tag der Freiwilligen des Indonesischen Roten Kreuzes, der jährlich am 26. Dezember begangen wird. Der Tag der Freiwilligen des Indonesischen Roten Kreuzes wurde im Jahr 2005 vom sekten indonesischen Präsidenten Susilo Bambang Yudhoyono eingeführt. Der Tag der Freiwilligen des Indonesischen Roten Kreuzes wird im Gedenken an das verheerende Erdbeben und Tsunami begangen, die Aceh am 26. Dezember 2004 heimsuchten. Damals beteiligten sich Freiwillige, darunter auch vom Indonesischen Roten Kreuz, an der Evakuierung der Opfer. Der Tag Freiwilligen des Indonesischen Roten Kreuzes wird auch begangen, um die Hingabe und Beiträge der Freiwilligen des Indonesischen Roten Kreuzes bei der Hilfe für Menschen in Not zu würdigen. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Sempurnanya hidup. senyumku dengan dia. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Voice of Indonesia, Der Überseedienst von Radio Republik Indonesia, präsentiert Sendungen in neuen Sprachdiensten: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musikregenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
Indonesia hat heute das Thema der stellvertretende Minister für Energie und Bodensätze strebt neue erneuerbare Energien an, um die Erreichung der Investitionsziele zu fördern. Der stellvertretende Minister für Energie und Mineralien, Julio Tanjo, konzentriert sich auf den neuen Sektor für erneuerbare Energien und Energieeinsparung, EBTKE, um die Regierung bei der Erreichung ihres Investitionsziels von 1.900 bis 2.200 Millionen Rupiah zu unterstützen. Darüber hinaus ist die Energiesicherheit eine der Prioritäten der Regierung. Bei der EBTKE erwartet der Leistung Anerkennung der Stakeholder 2025 in Jakarta am 18. Dezember, sagte der stellvertretende Minister Julio Tanjung, dass die Regierung sowohl staatlichen als auch privaten Wirtschaftsakteuren so viele Möglichkeiten bietet, einen Beitrag zum Energiesektor zu leisten. Bei dieser Gelegenheit brachte Julio das Potenzial neuer erneuerbarer Energien zur Sprache. Die Indonesien besitzt sowohl von Wasser über Geothermie bis zu Rohpalmöl. Julio Tanjung sagte weiter, die Verwirklichung dieses Investitionsziels sei wichtig, um ein Wirtschaftswachstum von rund 8% zu erreichen, wie es das Ziel der Regierung von Präsident Prabowo Subianto sei. Zuvor berichtete die Generaldirektorin für neue erneuerbare Energien und Energieeinsparung EBTKE des Ministeriums für Energie und Mineralvorkommen, Ernia Listiani Dewi, das investition realisierung uden tar sektor neue erneuerbare energien und energiesparung 1,05 Milliarden US-Dollar oder 24,03 Billionen Rupiah erreicht habe. Enia Listiani dem erklärte, dass es dem EBTKS-Sektor gelungen sei, neue Arbeitsplätze im Umfang von 13.200 grünen oder umweltfreundlichen Arbeitsplätzen zu schaffen. Sie sagte, dieser Erfolg sei untrennbar mit dem Beitrag zur Beseitigung von Engpässen und der Beseitigung von Hindernissen bei den Vorschriften auf inländischen Komponenten Ebene verbunden. Anpassungen der Vorschriften im Zusammenhang mit Regelungen auf inländischen Komponenten Ebene haben die Umsetzung einer Reihe von Geothermie-Kraftwerks Projekten ermöglicht. Das war unser Indonesien.
Di atas meja rindu itu hilang dalam kata-kata. Sebentar lagi kita saling lupa. Menjelma pagi dingin yang dipayungi kabut, tak bisa lagi bercerita apa adanya. Mengapa takut pada lara? Sementara semua rasa bisa kita cipta, akan selalu ada tenang di sela-sela gelisah yang menunggu reda. Di dalam kamar rindu itu menguap dalam kebisuan. Sebentar lagi kita semakin lupa. Kita menjelma kebisuan yang tak bisa diungkap, tak bisa lagi bercerita apa adanya. Mengapa takut pada lara? Sementara semua rasa bisa kita cipta, akan selalu ada selah gelisah yang menunggu reda. Semakin lupa, kebisuan yang tak kunjung terungkap, tak bisa lagi bercerita apa adanya. Mengapa takut kita cipta akan selalu ada tenang di sela-sela gelisah yang menunggu reda.
Voice of Indonesia.
Dimulai dengan program Bunda Baris Indonesia Milih Inan Nasi Subut Fos Talent. Dimulai Rice is das Grundnahrungsmittel der Indonesischen Gesellschaft. Das ist die Formung Dali, das ist in verschiedenen Regionen in Indonesien verschiedene Reismenü-Varianten gibt. Es gibt mit Gemüsen, gekochten, liebet Reis, gelber Reis auf Java und Bali zeichnet sich durch seine gelbe Farbe aus, die sich von Kurkuma unterscheidet. Und in Nord-Kalimantan gibt es Nasi Subut, anders als andere Reisgerichte hat Nasi Subut eine leuchtend violette Farbe, die durch die Verwendung von Süßkartoffeln entsteht. Liebe Zuhörer, Nasi Subut wird aus Reis hergestellt, der mit lila Süßkartoffeln und Mais gekocht wird. Der süße Geschmack von lila Süßkartoffeln und Mais verbindet sich mit dem herzhaften Geschmack von Reis. Nasi Subut spiegelt die lokale Weisheit der Menschen im Bezirk Tanah Tidung, Nordkalimantan wieder. Nasi Subut verwendet die Zutaten wie lila Süßkartoffeln und Zuckermais, die dort reichlich vorhanden sind. Diese Reisvariante wird auch bei bestimmten traditionellen Anlässen oder Feiern serviert. Die Würstchen Nasi Subut wird normalerweise mit rohem Fisch Satay serviert. Vor der Verarbeitung zu Satay wird rohem Fleisch zunächst in Limettensaft eingeweicht, um den Fischgeruch zu entfernen. Danach wird der Fisch gereinigt mit gemahlenen Gemüsen versehen und anschließend gegrillt, bis er gar ist. Zusammen mit Subut-Reis, mit Pari-Satay, auch mit einer Dip-Sauce aus Tomaten, Schaloten, Zucker und Salz serviert. Die Kombination aus süßem und herzhaften Subut-Reis und Pari-Satay macht jeden süchtig. Liebe Zuhörer, das war Bunda Baris Indonesia mit Nasi Subut. Auf Wiederhören.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm des Undas. Heute berichten wir von der Monatswoche, einem Sonderprogramm für die Weihnachten und das Neujahr. Weihnachten 2024 und Silvester 2025 zu feiern, veranstaltet die Provinzregierung von Jakarta die Monatswoche. Diese Veranstaltung wird auch zur Feier des 5. Jahrhunderts der Stadt Jakarta durchgeführt und hat indonesische Identität Hacking der globalen Megapolis zum Thema. Die Monatswoche dauert eine Woche vom 25. bis 31. Dezember 2024 und wird mit verschiedenen interessanten Veranstaltungen gefüllt sein. Wie der offizielle Monats-Account Instagram @monument.national berichtet, war die Monatswoche letzten Samstag in Monas voller spektakulärer Attraktionen. Es gibt einen tanzenden Brunnen, der vom 25. bis 31. Dezember 2024 um 19:30 bis 20:30 VIB besichtigt werden kann. In dieser Show sehen Sie den majestätischen Wassertanz kombiniert mit festlicher Beleuchtung und Musik. Vom 25. bis 27. Dezember findet um 20 Uhr und 21 Uhr VIB das Weihnachts- und Jakarta-Videomapping statt. In dieser Show genießen Sie die Geschichte von Jakarta in magischen Lichtprojektionen. Vom 28. bis 31. Dezember 2024 wird es von 18 Uhr bis 20 Uhr VIB eine besondere Gartenbeleuchtung zum Jahresende geben. Sie können die Schönheit der Lichter im Monaspark beobachten und genießen. Um an dieser Veranstaltung der Monaswoche teilzunehmen, können Sie direkt zum Monasgebiet in Gambir, Zentral Jakarta gehen. Als nächstes kaufen Sie einfach ein Ticket für den Zutritt zum Monasgebiet.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen ein Lied mit dem Titel Symphonie yang Indah, eine schöne Symphonie. Das Lied Symphonie yang Indah ist ein Werk von Robbie Lea und wurde von Bob Tutupoli populär gemacht. Dieses Lied wurde in das Kompilationsalbum mit dem Titel Indonesisches Volkslied Festival 1980 aufgenommen. Symphonie yang Indah hat eine tiefe Bedeutung für Liebe und Zusammengehörigkeit. Dieses Lied beschreibt das schöne und harmonische Gefühl der Liebe, das die Kraft der Liebe in der Lage ist, Hindernisse zu überwinden und Glück zu bringen. Darüber hinaus beschreibt dieses Lied auch Opferbereitschaft und Loyalität in Beziehungen. Im Jahr 2012 wurde das Lied Symphonie yang Indah erneut von Once gesungen, begleitet von moderner Musik ohne den charakteristischen Wahnsinn der Originalversion. Liebe Musikfreunde, hier ist Once mit dem Lied Symphonie yang Indah. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kabuku, dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu. Merdu lirik suaramu bagai pelita hidupku, berkilauan bintang malam, sembilir angin pun sejuk, seakan hidup dapat ku tempuh denganmu.
Voice of Indonesia.
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Karena hati telah letih, aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa ku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu.
Of Indonesia.
Membuka hari dan yang